Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstag. Guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, heute Abend geht es um ehrenamtliches Engagement von Bonn ausgehend für Afrika. Aber dazu gleich mehr Informationen. Und ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Mein Name ist Kathleen Bienert. Ich sagte es eben schon, heute geht es um den Einsatz für die dritte Welt. Der Bonner Augenarzt Dr. Carsten Paust hat mit einigen Mitstreitern im Westen Tansanias eine augenärztliche Versorgung aufgebaut. Der von ihm initiierte Verein Tansan-Ei e.V. mit Sitz in Bonn hat dafür die Rahmenbedingungen geschaffen, um die ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen. Ja, der Verein steht für globale Augengesundheit. Jeder Mensch hat ein Recht auf Sehen. Nun, mit Dr. Carsten Paust ist bei uns die Journalistin und WDR-TV-Moderatorin Liz Shaw zu Gast, die als Botschafterin seit dem Frühjahr 2023 dieses Projekt tatkräftig unterstützt. Otto Ganser stellt beiden zu diesem besonderen Einsatz sicherlich die passenden Fragen.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Dr. Paust.
Ja, guten Abend, Herr Ganser.
Und Frau Shaw, wir haben es ja gerade schon gehört, um was es geht. Ein interessantes, wichtiges Thema, Herr Dr. Paust. Sie haben sich ja schon viele Jahre in Afrika engagiert. Sie sind Augenarzt in Bonn und da habe ich Sie auch kennengelernt als Arzt. Und Sie sind öfters in einigen Ländern in Afrika, zum Beispiel Tansania und noch zwei anderen Ländern, und wo Sie, ich will nicht sagen Entwicklungshilfe betreiben, aber das geht in die Richtung.
Ja, absolut, es geht in die Richtung. Ich bin seit 20 Jahren in unterschiedlichen afrikanischen Ländern unterwegs gewesen und habe seit 2016 eigentlich so Tansania so als das Land entdeckt, wo ich im Prinzip festgestellt habe, dass es dort in den Regionen, wo wir unterwegs sind, doch sehr an augenmedizinischer Grundversorgung mangelt. Und wir haben uns dann als Gruppe das so zum Prinzip gemacht, zusammen mit einheimischen Kollegen, Ärzten, Krankenschwestern, dort eben diese augenmedizinischen Strukturen so aufzubauen, dass die Bevölkerung dort einen vernünftigen Zugang zur Augenmedizin hat.
Und dazu haben Sie aber auch einen Verein mitgegründet, oder Sie waren der Initiator, ist das richtig?
Exakt, ja. Es ist von meiner Seite so, dass wir, klar, für mich stand erstmal so das Projekt im Vordergrund, also dass man etwas tut, aber jetzt, wir wissen das alle, wenn Sie ein Projekt haben und dafür irgendwo auch Spenden generieren müssen, damit das funktioniert, dann brauchen Sie hinter diesem Projekt auch einen Verein. Also es war eigentlich ein ganz pragmatischer Ansatz, den wir da gewählt haben.
Und das ist ein Bonner Verein. Der hat so einen komplizierten Namen, Sie können ihn besser aussprechen.
Ja. Tansanai, die Engländer oder die Tansaner würden sagen Tansanai. Das ist ein Konstrukt. Man muss sich irgendwann mal etwas überlegen, weil der eigentliche Projektname ist Prevention of Avoidable Blindness und dann kommt noch die Regionen und dann geht der eigentliche Sinn und Zweck ist dann auch in diesem Projektnamen noch mit drin, sodass ich den mittlerweile gar nicht mehr auf die Reihe kriege. Tansania ist dann deutlich einfacher, ist ein Hilfsmittel, aber es war sehr nett, weil es, wie das immer so ist bei solchen Ideen, entsteht dann an einem Abend bei einem Glas Wein und dann am Ende steht dann dieser Name und er macht sich gut.
Ja, ich springe jetzt mal zu Ihnen, Frau Shaw. Sie sind ja die Botschafterin für dieses Projekt, wo Herr Dr. Paust ja sehr kräftig mitmacht und sich engagiert.
Genau.
Ja, welche Aufgabe haben Sie denn da, um das mal zwischendurch jetzt zu hören von Ihnen?
Ja, ein bisschen zum Hintergrund. Ich wurde vor 2 Jahren von Carsten angeschrieben. Und zwar wurde ich gefragt direkt, ob ich mir das vorstellen kann, Botschafterin für Tansania zu werden. Und wir haben ja gerade über den Namen gesprochen. Ich fand den Namen erstmal interessant. Mir hat das sofort was gesagt. Tansania, Ei, es hat was mit Augen zu tun. Er hat mir von der Arbeit des Projektes erzählt. Und ich fand das wahnsinnig spannend, die Möglichkeit zu bekommen, dort mitzuarbeiten. Denn er hat mich kennengelernt, als ich eine Veranstaltung moderiert habe, wo es darum ging, dass das deutsche Entwicklungsministerium seine neue Afrika-Strategie vorstellt. Und da ging es viel darum, okay, Partnerschaft zwischen Deutschland und anderen Ländern, zum Beispiel Tansania, und eben wie Entwicklungshilfe gut funktionieren kann und wie sie nachhaltig aufgebaut werden kann. Und eben nach dieser Veranstaltung bekam ich die E-Mail von Carsten. Und für mich war es dann so die Möglichkeit, nicht nur über Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen und Veranstaltungen zu moderieren, sondern auch eben konkret mir das anzugucken, wie sieht das denn vor Ort praktisch aus und wie kann das wirklich nachhaltig gelingen. Ja, deswegen habe ich zugesagt, nachdem ich Carsten und das Team kennengelernt habe und auch mehr über das Projekt erfahren habe. Und ich sehe mich in diesem Projekt so als, nicht nur als Botschafterin, eben, dass ich nach außen kommuniziere, was der Verein macht, sondern auch als Vermittlerin. Das ist etwas, was ich ja schon lange in meinem Leben mache, in verschiedenen Bereichen. Dadurch, dass ich in Deutschland und Tansania aufgewachsen bin und dadurch, dass ich Journalistin bin, Moderatorin bin und eben diese Möglichkeit habe zu kommunizieren oder dass es etwas ist, was mir liegt und was mir auch Spaß macht, ist es eben meine Aufgabe, bei beiden Seiten herauszufinden, was ist denn das Wesentliche, was der Verein macht und das eben auch nach außen zu kommunizieren, aber auch eben zwischen den verschiedenen Stakeholdern und den verschiedenen Akteuren, weil es gibt viele kulturelle Unterschiede auch zwischen den Menschen, die hier arbeiten, die hier vor Ort engagiert sind und den Menschen, die in Tansania arbeiten, den Ärzten, den Krankenpflegern, den Menschen, die noch in der Ausbildung sind, den Patienten. Und ich war auch letztes Jahr, hatte ich die Möglichkeit, auch vor Ort mitzuarbeiten und zu sehen, wie die Arbeit dort funktioniert. Und da war es auch nochmal für mich wichtig und spannend, einfach diese Chance zu bekommen, allen Leuten zuzuhören und dann auch der anderen Seite zu sagen, übrigens, ich glaube, dass die das vielleicht so verstanden haben, vielleicht hier nochmal nachhaken, auch wenn ihr denkt, dass sie das so und so gemeint haben. Genau, das ist
Auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist so die Übersetzung dessen, was uns dort begegnet, was wir ja zum Teil gar nicht verstehen, nur schwer verstehen, es so verstehen, wie wir es verstehen wollen. Also insofern ist es auch ein Großteil an Übersetzung dessen, was dort passiert.
Genau, ja. Aber auch nach außen natürlich als Botschafterin ist es für mich wichtig, in den Kreisen, wo ich mich bewege, aber auch auf Social Media zum Beispiel im Internet, nochmal quasi Awareness zu schaffen, nicht das Wissen, sondern das Bewusstsein dafür, über Augenheilkunde, darüber, dass viele Probleme, viele Krankheiten vermeidbar sind, viele sind behandelbar. Das ist etwas, was mir persönlich nicht bewusst war. Und dadurch, dass ich jetzt diese Möglichkeit bekommen habe, mich in dieses Thema einzuarbeiten und auch immer mehr darüber erfahre, das dann eben auch anderen Leuten zu sagen, auch in Tansania, damit sie wissen, es ist nichts, womit man einfach leben muss. Es gibt Möglichkeiten, wenn man zum Arzt geht, zur Ärztin geht, dass man auch behandelt werden kann.
Ja, Herr Dr. Paust, Sie sind ja da oft in den Ländern unterwegs und für Sie ist das ja auch so ein Stück Lebenswerk, oder? Wie kann man das sagen?
Ja, es ist zumindest Lebenswerk, das wird man irgendwann mal beurteilen, aber es ist zumindest ein Teil dessen, von dem ich glaube, dass wir auch so als, was man als Arzt eigentlich machen muss. Man hat es gelernt, Menschen zu helfen, so gut es geht, so denn die Medizin das auch zulässt. Das können wir hier machen. Vielen Menschen auf dieser Welt steht diese Versorgung nicht. Die haben diese Versorgung einfach nicht. Und das habe ich ein bisschen für gebraucht, das zu verstehen. Aber irgendwann habe ich gesagt, das ist nicht fair. Und da kann man etwas dran ändern. Indem man nach vor Ort geht, guckt, wie die Bedingungen dort sind, fragt, was benötigt ist und dann gemeinsam versucht, halt Bedingungen zu schaffen, dass den Menschen dort, was so mein Fachbereich betrifft, dass denen geholfen wird. Und dass man vor allem, Liz hat es gerade schon angedeutet, Blindheit ist kein Schicksal. Also man kann etwas dagegen tun.
Sie haben ja da auch im Internet auf Ihrer Seite ja sehr genau beschrieben, was Sie dann, wenn Sie dort ein Projekt durchgeführt haben, welche Reisen Sie gemacht haben, um dann von Ort zu kommen. Und da, da haben Sie doch auch so einiges erlebt. Das haben Sie doch irgendwie so tagebuchmäßig aufgeschrieben.
Ja.
Und das war doch alles so ein bisschen teilweise abenteuerlich, was man da lesen kann.
Ja, es ist sicherlich eine große Komponente Abenteuer.
Ein Unterschied zwischen der Welt hier.
Absolut, ja, absolut. Das gehört so ein bisschen mit dazu. Das macht natürlich, wenn man ehrlich ist, das macht natürlich auch einen gewissen Reiz aus, mit diesen Umständen dort zurechtzukommen. Man muss ja ehrlich sagen, die Menschen, die dort leben, müssen da jeden Tag zurechtkommen. Insofern ist es für uns Abenteuer, für die Menschen dort vor Ort ist es der Alltag. Was ich immer bewundere, wenn wir hier uns ins Auto setzen und mal eben 10 Minuten zum Arzt fahren und darüber fluchen, dass wir im Stau stehen oder so, dann gibt es halt auf diesem Globus Menschen, die über 2-3 Stunden sich zu Fuß auf den Weg machen, um halt ärztliche Versorgung zu bekommen. Ich habe das, also es gibt sicherlich viele, viele Geschichten. Bin irgendwann mal in der Tat hingegangen und habe nicht mehr einfach nur einen Bericht geschrieben mit irgendwelchen Zahlen, sondern habe das so tagebuchmäßig aufgeschrieben, weil man natürlich ein bisschen für mich auch selbst, ne, dass man die Dinge, die man dort erlebt, verarbeitet auch, aber auch für die anderen, um die ein wenig mehr mitzunehmen, als das vielleicht in einem 0815-Bericht über ein Camp ansonsten so der Fall ist.
Ja, Herr Dr. Paus, gerade haben Sie erzählt, als die Musik lief, dass Sie sich da auch jetzt mehr auf ein Land konzentriert haben, Tansania. Und warum?
So ein bisschen Zufall gewesen, weil ich in einem anderen Land in Westafrika, mich erinnere ich, dass ich spät abends noch am OP-Tisch saß und müde und gestresst oder wie auch immer. Und dann kam der Verwalter des Krankenhauses und guckte mir so über die Schulter. Und dann habe ich ihn nur gefragt, sag mal, was macht ihr eigentlich, wenn ich nicht mehr komme? Und dann sagte er mir, dann kommt jemand anderes. Und dann habe ich gedacht, ich weiß das auch nicht, wie Sie werden es nachvollziehen können. Dann denkt man plötzlich, irgendwas ist falsch. Entweder du bist am falschen Ort oder du machst die falsche Sache oder du hast den falschen Ansatz. Und dann bin ich wieder zurückgekehrt und bin dann entsendet worden nach Tansania, um dort mal zu gucken, wie es in einem Projekt läuft. Und ich habe mich ehrlich gesagt, ich freue mich total, dass ich in Tansania bin. Ich habe mich damals unglaublich gefreut, weil ich dachte, das ist bestimmt eine Augenklinik zu Fuße des Kilimandscharo, sodass ich dann aus dem Operationssaal quasi hinaus auf den Kilimandscharo gucke. Das ist mitnichten so. Also es ist komplett am anderen Ende, im Westen von Tansania, in der Region Rukwa mit seiner Hauptstadt Sumbawanga am Tanganyika-See. Eine wunderschöne Gegend, aber halt nicht das, was ich mir primär vorgestellt hatte. Am Ende ist es egal, wo man da ist. Wenn man so eine Region findet, wo Hilfe benötigt wird, dann geht das natürlich auch dort, wo wir jetzt sind.
Ja, wie geht das denn eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie, wie Sie sagten, Sie sind entsendet worden? Wer koordiniert das? Oder koordinieren Sie miteinander oder wie läuft das eigentlich?
Also eigentlich fliege ich bin dann dorthin geflogen und habe im Prinzip erstmal geguckt, wie es dort vor Ort läuft. Wie ist die augenmedizinische Versorgungsstruktur? Man hat eine Woche Zeit, das reicht aus, um einen Eindruck zu bekommen. Und der Eindruck, das ging sehr schnell, war so, dass es dort im Prinzip keine augenmedizinische Versorgungsstruktur gibt. Und vom Medizinischen bedeutet das einfach, dass man Menschen sieht, die erblindet sind, die Augen haben mit Augenerkrankungen, die wir hier in der Form überhaupt nicht mehr sehen oder diese Endstadien hier überhaupt nicht mehr sehen. Also es hat mich so als Arzt einfach extrem mitgenommen. Und das reicht als Motivation dann aus, dort einfach nochmal hinzufliegen und dann hat sich vieles durch Zufall ergeben. Mit Menschen dort vor Ort, die die Situation bestätigt haben, die gesagt haben, wir möchten die ändern. Wir haben auch einen nationalen Gesundheitsplan, der da gibt es einen Plan, wie man das ändern kann, nur wir schaffen das alleine nicht. Und so sind wir im Prinzip dann zusammengekommen und haben dann über die Jahre, mittlerweile sind das ja 2016, war ich das erste Mal da, sind es also knapp 9 Jahre, haben wir im Prinzip dort jetzt mittlerweile Strukturen aufgebaut, die auch auf Dauer funktionieren können.
Und wie viele Leute machen denn eigentlich mit bei diesem Projekt? Das, ich weiß, in Ihrer Homepage kann man ja sehen, es sind ja viele beteiligt.
Es sind immer mehr hinzugekommen. Es sind Leute hinzugekommen, ärztliche Kollegen, die im Prinzip die medizinische Seite mit betreut haben. Es sind Menschen dazugekommen, die aus dem Projektmanagement kommen, die uns so mit Ideen gefüttert haben, unter anderem auch mit der Idee der Nachhaltigkeit. Wie lege ich das denn an? Denn so als Arzt, ja, macht man so seine Patientenversorgung, macht seine Operation, sitzt dann da, alles prima und freut sich auch auf die Ergebnisse. Aber denkt vielleicht über Nachhaltigkeit nach, aber weiß nicht so richtig, wie setzt man das denn um. Also es ist letztendlich aus vielen Bereichen sind da Menschen zusammengekommen, die das letztendlich dann zu dem haben werden lassen, was es jetzt ist. Unter anderem dann halt auch Liz mit ihren Ideen.
Und was ich sehr spannend finde oder fand schon von Anfang an, ist, dass es eben diese Nachhaltigkeitsgedanken gibt. Und dass das Ziel ja langfristig ist, dass man irgendwann diesen Verein, so wie er besteht, im besten Fall nicht mehr brauchen wird. Also dass man so wenig Unterstützung wie möglich aus Deutschland braucht. Das, was Carsten vorhin meinte mit, ach, wenn er nicht mehr da ist, dann wird es jemand anders geben. Das ist leider auch ein Problem, was viele afrikanische Länder haben. Sie verlassen sich darauf, dass es NGOs geben wird, dass es freiwillige Helfer aus dem Westen geben wird, die sich in der Augenheilkunde engagieren werden in Afrika. Und dadurch haben sie keine Initiative, das selber in die Hand zu nehmen, weil sie wissen, es wird immer Hilfe geben. Und so werden keine nachhaltigen Strukturen aufgebaut. Aber so wie Tanzania arbeitet, ist es so, dass man auch sehr viel Wert darauf legt und auch sehr viel investiert, dass auch Menschen ausgebildet werden. Also dass Augenärzte ausgebildet werden, dass auch Chirurgen ausgebildet werden, dass Krankenpfleger ausgebildet werden, damit man irgendwann nicht noch Ärzte aus Deutschland nach Tansania holen muss, sondern dass man sagt, wir haben das Fachpersonal hier, es gibt Kliniken, es gibt Medizin, es gibt Geräte und es gibt keinen Grund, nicht zum Arzt zu gehen, weil der Arzt ist da, das Gebäude ist da und das Wissen ist auch da.
Aber das ist auch eine ganz interessante Geschichte, dass man lernt, oder ich zumindest, oder ich glaube, wir alle lernen unglaublich viel. Am Anfang denkt man ja, naja, reicht ja aus, wenn man dann da eine Klinik hinsetzt und die stattet man aus, dann wird Personal trainiert, ausgebildet, dann arbeitet das Personal dort und dann macht man die Tür auf und dann kommen die Patienten. Aber das ist halt nicht so, sondern man muss die Bevölkerung auch mitnehmen. Man muss dann in die Dörfer fahren und muss dann erzählen, dass es dort eine Augenklinik gibt, die sich um die Augengesundheit kümmert. Vielleicht auch ein bisschen im Kontrast zu traditionellen Heilern, die halt bis dato auch viel sich an der Gesundheitsversorgung beteiligen und dann vielleicht nicht so die Ergebnisse haben, die wir uns wünschen von Medizinerseite. Also es ist ganz spannend, ne? Nicht einfach bauen, ausstatten, Tür auf und dann kommen sie schon. Nee, man muss schon auf die Bevölkerung dann auch zugehen und sagen, dass man da ist.
Ja, ich denke, man muss ja auch sozusagen ein Menschenfreund sein, auf Menschen zugehen und eine positive Ausstrahlung haben. Ne? Ja. Und ich denke, die haben sie ja auch beide. Und ich denke, das ist ja ganz, ganz wichtig, dieses Einfühlungsvermögen in die Menschen, auch in die Kultur, die sie haben, damit man sie nicht vor den Kopf stößt.
Also das Credo war eigentlich von Anfang an zu sagen, es ist so oder so ja nicht mein Projekt. Und es ist auch kein deutsches oder europäisches Projekt, sondern es ist ein rein afrikanisches Projekt. Man muss sicherlich irgendwann mal die Frage beantworten, wem gehört es am Ende? Das soll ja am Ende den Menschen dort vor Ort gehören. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich alt bin, nicht mehr komme, was auch immer dann ist. Ja. Verstehen Sie? Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir halt im Rahmen dieser Nachhaltigkeits Diskussion besprechen. Also wir schaffen etwas und irgendwann muss mal geklärt werden, wem gehört es am Ende.
Also das ist so Hilfe zur Selbsthilfe, kann man sagen.
Ja, absolut. Ja. Das ist ein interessanter Slogan, so, mit dem ich auch groß geworden bin und von dem ich eigentlich gehofft hatte, dass er 40 Jahre, ich gehe jetzt auf die 60 zu, also sagen, vor 40 Jahren hat man da angefangen, ein bisschen politisch zu denken. Und naja, ich dachte eigentlich, er wäre nicht mehr so notwendig, wie er scheinbar doch ist. Ne? Mhm. Zeigt, dass vielleicht in der Entwicklungszusammenarbeit dann doch nicht alles so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat.
Ja, heute Abend geht es weiterhin um das große Projekt des Bonhoff-Vereins mit dem unaussprechlichen Namen.
Tansanei.
Ja, genau. Und dazu sind im Studio die Botschafterin für dieses Projekt, Liz Show, und der Bonner Augenarzt Carsten Paust. Ja, wir haben in der ersten halben Stunde schon vieles darüber erfahren, wie das so abläuft und was Sie da erlebt haben und was Ihnen wichtig ist, was auch ganz wichtig ist, Nachhaltigkeit für das Projekt, also für die Menschen auch dann, Sie haben es ja eben schon kurz angedeutet, wenn das Projekt zu Ende geführt ist und wie es dann weitergeführt ist. Da wollten Sie, glaube ich, noch einiges zu erzählen.
Ja, zumindest, dass wir so im Laufe der Jahre doch auch gelernt haben, wo man Schwerpunkte legen muss. Und das Projekt Tansanei ist im Prinzip besteht aus vier Säulen. Das ist einmal so die Ausbildung von Personal, dann ist das die Infrastruktur und Ausstattung von Gesundheitszentren und Augenkliniken. Wir haben bis dato zwei Augenkliniken dort in zwei Regionen gebaut. Und dann ist das die kontinuierliche Weiterbildung des Personals, dass man also nicht aufhört, sie nur auszubilden, sondern ständig auch jährlich weiterzubilden. In ihren Bereichen auch immer zu gucken, ob sie klarkommen, immer fragen. Ich meine, sie sitzen irgendwo ganz in der Peripherie, alleine oder zu zweit. Da tut es einfach gut, wenn man sich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr austauscht. Und dann halt die vierte Säule Nachhaltigkeit. Dass man halt das, was man dort geschaffen hat, dass man das auch so in Bahnen lenkt quasi, dass das Projekt, was ja, ich glaube, so ein Projekt ist ja auch so definiert, dass es irgendwann mal vorbei ist, dass er halt irgendwann auch kostendeckend sich alleine trägt. Das ist so Sinn und Zweck unserer Überlegung. Vielleicht so ein bisschen aus der Erfahrung, dass es viele gut gemeinte Projekte gibt, die aber irgendwo scheitern, weil sie sich nicht überlegt haben oder im Vorfeld nicht überlegt haben, wie kriegen wir das denn dauerhaft organisiert, unsere Arbeit dort vor Ort.
Ja, Frau Schoh, Sie haben genau. ja zu Tansania eine Beziehung, ist ja, ja auch ein Stück Heimat von Ihnen.
Es ist, genau, ja, ich bin dort teilweise aufgewachsen, meine Eltern sind noch dort und das, was Carsten meint, ist natürlich auch die Frage, wenn man dort anbietet, dass man zum Beispiel OPs durchführt, dass der graue Star wegoperiert wird, wie viel nimmt man denn dafür? Das ist eine große Frage, die auch das Team beschäftigt. Kann man das den Menschen zumuten, dass sie überhaupt was dafür bezahlen? Es gibt andere NGOs, andere Gruppen, die kommen rein, die bieten die Behandlung kostenlos, Medizin kostenlos und es gibt noch Essen und Trinken teilweise kostenlos. Aber das ist nicht nachhaltig, weil irgendwann sind diese Leute auch mal weg. Die sind ja nicht immer dauerhaft da, sondern die sagen, jetzt sind eine Woche, zwei Wochen ist ein Augencamp. Wir sind an diesem und diesem Krankenhaus und die Leute wissen, okay, wir können jetzt da hinkommen und werden kostenlos behandelt. Was passiert, wenn die Ärzte aus Europa, aus Amerika weg sind? Dann erstens sagen die Leute, nee, jetzt möchte ich nicht ins Krankenhaus, weil da muss ich ja bezahlen. Als die weißen Ärzte da waren, da musste ich nicht bezahlen. Und auch eine Sache, die mit Nachhaltigkeit zu tun hat, ist auch, wenn eine NGO, wenn ein Projekt nicht darauf achtet, auch einheimische Fachkräfte auszubilden, dann wird es immer diese Mentalität geben von, ach, wenn der weiße Arzt da ist, dann gehe ich ins Krankenhaus. Den Einheimischen kann ich nicht trauen, deswegen warte ich lieber noch ein paar Monate, wenn die wieder kommen, die kommen ja im Herbst wieder, dann gehe ich ins Krankenhaus und dann werde ich gut behandelt. Deswegen finde ich das auch wunderbar, dass es bei Tansanei so ist, dass die Ärzte und Ärztinnen aus Tansania und die aus Deutschland sind auf Augenhöhe. Und das merken die Leute auch, die ins Camp kommen, die ins Krankenhaus kommen, sofort. Also es ist nicht so, dass quasi Carsten und sein Team aus Deutschland die Chefs sind und die anderen müssen ihnen zuarbeiten, sondern im OP steht genauso ein tansanischer Arzt wie eben ein Arzt aus Deutschland. Das ist auch sehr wichtig, um bei den Menschen dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, tansanische Ärzte sind genauso gut wie deutsche Ärzte.
Herr Dr. Paust, wie verständigen Sie sich denn auf Englisch? Oder, ja, ich nehme an, die meisten, die Ärzte sind wahrscheinlich alles Leute, die das beherrschen, ne?
Ja, also die Sprache ist im Prinzip, die Kommunikation erfolgt übers Englische. Und das funktioniert auch gut, weil die Tansaner gut Englisch sprechen. Ich glaube, dass es am Ende, wenn es so ein bisschen, will man sagen, spitzfindig wird, es gut ist, diese Dinge auf Kiswahili auszutauschen. Und dafür braucht es halt ja, zum Beispiel Liz oder solche Leute und so Dinge. Also will man sagen, im Alltag ist das in Ordnung, völlig mit dem Englischen. Dolmetscher braucht es schon für die Bevölkerung.
Ja.
Wenn die voll aus der Peripherie kommt, dann ist da Englisch nicht. Das Englisch im Zweifel ist nicht so gut. Es gibt auch manche Stammessprachen noch. Also da braucht es einfach Dolmetscher. Aber so unter den Eye Nurses, also den Augenschwestern oder Augenpflegern und den ärztlichen Kollegen, funktioniert das mit Englisch absolut gut.
Mhm. Ja, und wenn es um Übersetzung geht, dann sind Sie gefragt, oder?
Dann, genau, wenn Sie also teilweise auch, aber eben wenn es darum geht, dass ein Patient gekommen ist oder oft werden Patienten auch von Verwandten gebracht, weil sie wirklich nicht mehr sehen können oder nur sehr eingeschränkt sehen können, dann sprechen die Patientinnen, die Patienten auf Kiswahili. Und wenn es zum Beispiel jetzt ein Arzt oder eine Ärztin aus Deutschland ist, die da behandelt, dann haben wir immer einen Arzt oder einen Krankenpfleger aus Tansania, der dann aus Kiswahili ins Englische übersetzt. Genau, Kiswahili, Englisch. Und so können dann die deutschen Ärzte auch verstehen, was der Patient hat und können ihn behandeln.
Herr Dr. Paust, wie oft sind Sie denn im Jahr in Tansania zum Beispiel oder auch in anderen Ländern? Aber Sie machen jetzt hauptsächlich Tansania.
Ja. Das ist zweimal im Jahr.
Zweimal.
So zwei Wochen, also einmal im April, Mai und dann im Oktober, November. Jeweils in den drei Regionen, die wir dort am Tanganyika-See entlang betreuen, Rukwa, Katavi und Kigoma. Und ansonsten würde ich sagen, treffen wir uns bestimmt alle 2-3 Wochen per Zoom, um halt uns dann mit den Verantwortlichen vor Ort auszutauschen, auf unterschiedlichen Ebenen, also im Bereich des Gesundheitsmanagements, aber auch mit den ärztlichen Mitarbeitern, die halt in den Regionen sitzen, um einfach zu fragen, wie läuft das, funktioniert das alles? Ist das alles so, wie uns das gemeinsam dann vor Ort überlegt haben, um da nicht so ein halbes Jahr mal dazwischen zu haben, wo nichts passiert? Das funktioniert auch nicht. Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen Part, ne, dass man im Prinzip die ganze Zeit miteinander kommuniziert.
Mhm. Opfern Sie dann Ihren Urlaub für dieses Projekt oder wie regeln Sie das mit Ihrer
Praxis? Ja, im Prinzip ja. Ich bin sehr froh, dass ich eine Praxispartnerin habe, die dann diese Zeit dann überbrückt und so oder so der Familie, dass sie das alles mitträgt, was beileibe nicht selbstverständlich ist. Aber ansonsten, klar, Urlaub ist ja immer relativ für einen Selbstständigen, das ist ja so oder so immer so eine Sache für sich, aber grundsätzlich, klar, könnte man die Zeit auch anders verbringen. Mhm. Aber wie ich vorhin ja schon andeutete, also das ist keine Mühe und nichts, was mir also ich vermisse den, wie man sagen, in Anführungsstrichen normalen Urlaub nicht, weil es einfach so viel bringt. Für einen selbst.
Ja, genau das wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Wenn man etwas Gutes, etwas Sinnvolles tut für andere Menschen, dann hat man auch selbst ein gutes Gefühl. Und das ist ja dann der Lohn der Arbeit.
Ja, genau, absolut.
Also nochmal zu den Erlebnissen, die man vor Ort hat. Ich war letztes Jahr das erste Mal dabei und wie Carsten schon sagte, das ist eine Region, die sehr vernachlässigt wurde von der Regierung in Sachen zum Beispiel gesundheitliche Versorgung. Und da, wo das Krankenhaus ist, ist auch nicht in der Stadt, sondern es ist ein bisschen außerhalb und es kommen sehr viele Menschen aus dem ländlichen Raum. Und wirklich stundenlang haben sie eine Anreise, bis sie dort vor Ort sind. Und dann zu sehen, wie jemand, der kaum sehen konnte oder überhaupt nicht sehen konnte, nach einer OP, nach ein, zwei Tagen, ein Papier in der Hand hält und sagt, oh, ich kann sehen. Das ist schon, es ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Oder wir hatten einen Mann, teilweise schicken wir dann auch Autos in die Dörfer, um Patienten zu holen. Und dann haben wir an einer Station haben wir einen Mann abgeholt. Der wurde von seiner Frau und seiner kleinen Tochter gebracht. Der Mann war erblindet. Und dann hat die Tochter geweint und dann habe ich die Mutter gefragt, was ist los? Und sie sagt, oh, sie sieht ihren Papa nicht mehr und der Papa geht weg. Und dann wurde der Papa operiert und dann habe ich mich mit ihm unterhalten, direkt nach der OP. Und also als es ihm schon wieder besser ging und er dann auch wirklich sehen konnte, dann habe ich ihn gefragt, und wie fühlen Sie sich, wie geht es? Er hat gesagt, ah, ich freue mich, ich werde zum ersten Mal im Leben meine Tochter sehen. Und das ist etwas, da freut man sich einfach mit den Leuten zu, weil wenn er nicht gewusst hätte, dass das etwas Operierbares ist und wenn er nicht diese Chance genutzt hätte, um ins Krankenhaus zu kommen, dann würde er sein Leben lang einfach mit seiner Familie leben, aber er hat seine Tochter noch nie gesehen. Und das ist etwas, ja, ich glaube, das ist für jemanden, der einfach normal sieht, sehr schwer vorstellbar, aber dann eben zu sehen, wie dieses Wunder geschieht, das ist dann schön, eine schöne Sache.
Mhm. Ja, da spürt man die Leidenschaft auch, wie Sie das sehen, wenn man helfen kann, die einen dann trägt, auch bei dieser Arbeit.
Ja.
Mhm. Und das spürt man auch bei Ihnen, Herr Dr. Paust.
Mhm.
Und wenn wir das so in den nächsten paar Minuten so zusammenfassen, was würden Sie noch sagen, was Ihnen ganz wichtig ist, um unseren Hörerinnen und Hörern etwas mit auf den Weg zu geben, was mit den Augen zusammenhängt und Ihre Arbeit in Tansania zum Beispiel?
Ich glaube, dass nicht. Ich meine, die meisten Menschen werden das schon irgendwo wissen, dass das Sehen für uns Menschen einfach enorm wichtig ist. Das ist uns im ersten Moment nicht so klar, weil es einfach selbstverständlich ist, dass wir Dinge erkennen können. Aber wenn man mal doch in der Familie oder an sich selbst schon spürt, dass das doch irgendwie nachlässt, der einfachste Fall ist ja dann irgendwann mit 40, 45 die Lesebrille, wenn man dann feststellt, naja, so ganz selbstverständlich ist es doch nicht. Also, dass man da so ein bisschen, dass man das im Bewusstsein hat und dass man das auch sehr wertschätzt und dass man sich darüber im Klaren ist und das kann man jetzt durchaus auch auf andere Krankheiten beziehen, dass das halt für viele Menschen auf diesem Globus nicht selbstverständlich ist, dass wenn es irgendwelche gesundheitlichen Probleme auftreten, dass die dann gelöst werden.
Mhm.
Augenheilkunde ist nie so steht nie in der ersten Reihe. Es gibt natürlich Dinge, die deutlich gravierender sind, in afrikanischen Ländern Malaria oder Tuberkulose, HIV, all diese Dinge. Sogenannte First Priority, also sprich, das ist erstmal wichtiger als Augenheilkunde, aber Augenheilkunde ist für den einzelnen Menschen schon von ganz entscheidender Bedeutung. Also, dass man sich da so ein bisschen drüber Gedanken macht, dass das, was wir hier so als selbstverständlich sehen, dass es halt in weiten Teilen dieser Welt nicht selbstverständlich ist. Und zum Zweiten, wenn man hingeht und sagt, ich würde ganz gerne helfen, dass man doch so ein bisschen nachdenkt, wie wollen wir denn helfen? Wollen wir so helfen, wie wir das durch unsere Brille sehen und wie wir sagen, naja, ich glaube, das ist ganz gut für Afrika, das klappt ja hier auch. Oder wollen wir hingehen und sagen, naja, wir fragen mal, was ihr vor Ort braucht und wie ihr euch Hilfe vorstellt. Und dann kann man, wenn die finanziellen Mittel vor Ort nicht reichen, dann kann man unterstützen, dann kann man gemeinsam Ideen entwickeln, dann kann man unterstützen. Und am Ende des Tages muss man aber, oder am Ende des Projektes, kann man dann natürlich irgendwann sagen, so jetzt ist ja alles da und jetzt übernehmt ihr. Und dann freuen sich eigentlich alle. Mhm. Ärzte, Bevölkerung, Patienten. Und dann ist ein gutes Werk geschehen.
Ja, Frau Schoh, Sie möchte ich noch fragen. Sie sind ja auch Moderatorin, Journalistin Und das haben Sie anfangs gesagt, beim WDR. Man kann Sie erleben bei WDR aktuell.
WDR aktuell, genau.
Ja. Und das ist ja auch eine schöne Aufgabe für Sie. Und das ist doch auch etwas Besonderes.
Es ist was Besonderes und ich freue mich, dass ich dieses Privileg habe, als Kind in Deutschland gelebt zu haben, dann in Tansania, wo ich Swahili und Englisch gelernt habe, hier in Deutschland Deutsch gelernt habe. Ich habe dann auch später in Deutschland studiert und nach dem Studium habe ich angefangen, als Journalistin zu arbeiten. Und deswegen bin ich jetzt in der Lage, in 3 Sprachen journalistisch zu arbeiten, auf Deutsch, auf Englisch und auf Kiswahili. Also ich arbeite nicht nur beim WDR, sondern auch bei der Deutschen Welle in Bonn. Und es ist eine schöne Aufgabe, die ich bekommen habe. Und es ist eine schöne Chance, die Talente, die ich habe, aber auch die Möglichkeiten, die mir schon als Kind gegeben wurden, eben diese verschiedenen Sprachen zu sprechen, in verschiedenen Kulturen aufgewachsen zu sein, das nicht nur im Beruf, sondern auch im Alltag benutzen zu können. Eben hier zum Beispiel bei Tansanei oder auch dann in den Studios oder wo ich sonst tätig bin.
Tja. Ich glaube, unsere Zeit geht langsam dem Ende zu. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für dieses tolle Gespräch. Ich denke, da kam einiges rüber. Die Begeisterung für das, was Sie beide machen, Herr Dr. Paust, dann vor allen Dingen auch in Afrika der Einsatz. Ja, und Sie auch bei diesem Projekt als Botschafterin. Und was Sie beruflich machen, auch eine schöne Aufgabe. Dann wünsche ich Ihnen dazu weiterhin viel Freude und viel Erfolg und dass es weiterhin so viel Freude macht in Zukunft.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Danke. Ich danke Ihnen. Alles Gute und vielen Dank für den Besuch hier im Studio Merten.
Dankeschön. Danke Ihnen auch.
Ich sage damit auch Tschüss. Wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Ich bin Otto Ganser.